Ja, wir sind jetzt sozusagen beim zweiten fachlichen Teil angekommen, der Sie und euch als medizinisch Arbeitende sicher auch besonders interessiert. Es geht also um Heilung und um Mittel der Befreiung und Heilung, die in der charismatischen Bewegung ganz besonders angeboten werden, die auch als Seelsorgeangebote durchaus über die charismatische Bewegung hinaus attraktiv sind und Menschen auch erreichen. Das heißt, es kann durchaus auch in evangelikalen Gemeinden sein, dass jemand Probleme hat und dann sagt ihm irgendjemand, du, wenn du das Problem hast, dann geh doch mal zu dem und dem. Dort findest du Hilfe. Und das ist dann manchmal so ein charismatischer Gesundbeter. Nun, wir wollen anfangen mit innerer Heilung. Diese beiden Dinge sind eigentlich in gewisser Weise miteinander auch in Beziehung, die Dämonenaustreibung und die innere Heilung. In dem Sinn, dass es eigentlich beides heidnische Gedanken, New Age Gedankengut ist, was da mit einfließt und unter christlichem Deckmäntelchen auch Menschen letztlich in große Belastungen und Schwierigkeiten bringt, wenn sie dieses Angebot zur Hilfe annehmen. Zunächst einmal zum Thema innere Heilung. Das ist ja etwas, ja, was im christlichen Bereich relativ neu ist. Wenn man Bücher zur inneren Heilung liest, dann wird dort so dargestellt, dass eigentlich jeder Mensch Heilung seiner Seele braucht von inneren Verletzungen, die er im Lauf der Zeit bekommt, hauptsächlich in der Kindheit. Wenn zum Beispiel irgendwelche Benachteiligungen waren, Spannungen zwischen den Eheleuten, irgendwelche Schwierigkeiten oder Verlust des Vaters und so weiter, das löst Verletzungen aus. Diese Verletzungen blockieren das geistliche und menschliche Leben des Menschen, wenn sie nicht bereinigt werden durch innere Heilung. Das ist so etwa diese Vorstellung, die die Charismatiker zunehmend verbreiten, aber nicht nur Charismatiker, sondern auch eine Reihe von evangelikalen Psychologen und Therapeuten. David Siemens zum Beispiel ist so ein Name auf der evangelikalen Seite, die im Grund sagen, jeder Christ braucht innere Heilung, sonst kann er nicht gesund werden, sonst kann er kein richtiges Glaubensleben führen. Das ist natürlich schon die erste Frage, wenn man so etwas hört, was haben die Millionen Gläubigen in den letzten 2000 Jahren der Geschichte der Gemeinde gemacht, die diese Konzepte von innerer Heilung nicht hatten? Die müssen ja alle kläglich im Glauben Schiffbruch erlitten haben, wenn das stimmen würde, was diese charismatischen Therapeuten da erzählen. Dass man nämlich ohne innere Heilung im Grund ein völliger Krüppel ist geistlich und überhaupt nicht zurechtkommt, weder im natürlichen Leben noch im geistlichen Leben. So etwa wird es dargestellt und natürlich gibt es ganz besonders eben bestimmte besondere, so wie man dann sagt, traumatische Erfahrungen, die eben aus der Sicht der charismatischen Therapeuten Heilung benötigen. Zum Beispiel eben wenn, also von mir aus ein Kind jetzt vom Vater oder von der Mutter abgelehnt wurde und das andere bevorzugt wurde, ja, solche Dinge, wie sie übrigens auch in der Bibel immer wieder geschildert werden, wenn wir also an Esau und Jakob denken, ja, und an andere Dinge, an Lea und Rahel, ja, es gibt ja solche Situationen und die Bibel ist ja, sag mal, in dieser Beziehung sehr realistisch, dass sie wirklich auch deutlich macht, dass Menschen aufgrund der Sünde Verletzungen erleiden, dass sie Not erleben, Ungerechtigkeit, wie Sünde an ihnen begangen wird, sie sozusagen ein Stück zum Opfer von Sünde werden, das verschweigt die Bibel ja in keiner Weise. Nur kennt die Bibel diese Vorstellung von innerer Heilung als einem besonderen seelsorgerlichen Heilungsprozess in keinster Weise. Wenn wir uns also mal überlegen, wie Moses Leben aus einer psychologischen Sicht zu sehen wäre, dann würden die Psychologen da sagen, ja, der Mensch muss ja verkorkst gewesen sein, der kann ja gar nicht wirklich ein gesundes Gottesbild, so wie man das dann ausdrückt, aufgebaut haben. Schon in der frühesten Kindheit von den Eltern getrennt, hin und her gerissen zwischen, naja, und so könnte man weitermachen, ja, zwischen der Tochter des Pharao und seiner eigentlichen Mutter und der muss ja total verdreht und verkorkst gewesen sein. Hoffnungsloser Fall. Wie konnte dieser Mann der Leiter eines ganzen Volkes werden, ein Prophet, ein Mann Gottes, der im Segen Gottes gearbeitet hat und von dem man keine Vorstellung davon hat, dass er irgendwo an diesen angeblichen traumatischen Verletzungen furchtbar gelitten hätte oder dadurch in seinem Leben behindert worden wäre. Ja, also man kann schon mal rein auf der Ebene durchaus Anfragen haben, aber es geht uns ja erstmal darum, diese Vorstellung der Charismatiker etwas zu schildern. Letztlich beruhen sie auf einer sehr bösartigen Synthese von humanistischer Psychologie und christlichen Vorstellungen, die aber nicht wirklich biblisch sind. Ja? Also die Befürworter der inneren Heilung in der Charismatik bauen auf die humanistische Psychologie auf. Und die humanistische Psychologie geht ja im Grunde davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass er durch Umwelteinflüsse, durch negative Lebenserfahrungen geschädigt und blockiert wird in seinem natürlicherweise guten Entwicklungsweg. Das ist eine grundlegend falsche Vorstellung. Ja, sie widerspricht der Bibel 180 Grad. Die Bibel sagt, das menschliche Herz ist abgrundtief böse und verdorben, lügenhaft, trügerisch und verkehrt. Und der Humanist sagt, der Mensch ist von Natur aus in seinem innersten Kern gut, rein und liebevoll und schutzbedürftig. Und alles Schlechte kommt eigentlich nur durch negative Außeneinflüsse auf den Menschen ein. Dabei sind naturgemäß in der humanistischen Psychologie, besonders in der Psychotherapie, die Eltern die Bösewichte, die die Ursache von fast allen seelischen Verletzungen und Verkorksungen für der Kinder sind. Also, und natürlich kann eigentlich kein Elternpaar es da wirklich richtig machen für einen humanistischen Psychologen. Alle machen es falsch und alle verursachen sie Verletzungen bei den Kindern. Und die Vorstellung der humanistischen Psychologie ist, diese Verletzungen müssen aufgedeckt werden und sie müssen durch einen Prozess der Bewusstwerdung und der inneren Verarbeitung therapiert werden, sonst ist der Mensch lebensunfähig oder zumindest in wichtigen Bereichen nicht voll tüchtig zu leben. Das ist diese Vorstellung, ja, deswegen auch Psychoanalyse. Es muss also erstmal alles seziert und auseinandergenommen werden und dann muss man auf irgendeinen Selbstheilungsprozess vertrauen, der unterschiedlich definiert wird, ja, bei der Freud'schen Psychoanalyse ein bisschen anders als bei Jung oder bei anderen. Die einen sehen mehr unbewusste Kräfte bis hin zu dämonischen Kräften. Bei Jung die Archetypen des kollektiven Unbewussten, die heilen sollen. Freud sieht mehr innerseelische Kräfte, die sich ausgleichen sollen. Bei den anderen ist es mehr der Verstand, die Vernunft, die kognitive Therapie, wie man das immer auch nennen mag, die da eingesetzt wird. Aber alle gehen sie davon aus, der Mensch ist von Natur aus gut, er wird beeinträchtigt durch traumatische Erfahrungen, diese müssen verarbeitet werden, damit der Mensch wieder in einen lebenstüchtigen Zustand versetzt wird. Und nun wird dieses humanistische Modell in den christlichen Glauben, so wie er eben von Charismatikern verstanden und verzerrt wird, mit eingebaut. Und daraus entsteht ein Modell innerer Heilung, wo gesagt wird, man muss den Menschen mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen ernst nehmen. Er ist im Mittelpunkt und alles, was ihn da verletzt, was ihn praktisch beeinträchtigt, das ist böse, das ist negativ. Und das müssen wir irgendwie ausgleichen. Das stimmt ja nun schon mal gar nicht, biblisch gesehen. Ja? Biblisch gesehen ist es so, dass Gott Menschen Gottes auch durch Leiden, durch Enttäuschungen, durch Tiefen zubereitet und dass das ihr geistliches Leben stärkt und nicht schwächt. Das ist die biblische Sicht der Sache. Leiden gehört zum Leben dazu. Und viele Leiden sind Gottes notwendiger Weg gewesen, damit Menschen überhaupt zum Herrn Jesus finden konnten. Ja, ich denke, es gibt manche, viele Menschen, die bezeugen können, wenn ich nicht in der einen oder anderen Form gelitten hätte und Not gehabt hätte, bis hin zu verzweifelter Not, dann wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Dann hätte ich gedankenlos und oberflächlich mein Leben gelebt und wäre an dem Herrn Jesus vorbeigegangen. Aber in diesem humanistischen Konzept ist Not, Leid, Versagungssituation, Mangelsituation sind etwas Böses, weil der Mensch muss ja rundum glücklich sein. Er muss rundum alle Bedürfnisse befriedigt haben, sonst stimmt etwas nicht im Leben. Und diese falsche humanistische Sicht wird nun mit dem biblischen Denken vermischt. Und was kommt dabei heraus? Auf jeden Fall eine grundlegende Verfälschung der wirklichen biblischen Lehre. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass der Mensch von Natur aus eben nicht gut ist, sondern böse. Wir kennen alle dieses bekannte Wort aus Römer 7, wo der Apostel Paulus das so knallhart ausdrückt, dass er nämlich sagt, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Der Mensch ist von Natur aus in Sünden verdorben. Es ist nichts Gutes an ihm. Römer 3 sagt es auch nochmal. Das ist natürlich ein Urteil, das der stolze Mensch nicht annehmen will. Aber wenn jemand wirklich bekehrt ist, dann muss er einmal dieses Urteil Gottes für sich angenommen haben. Ich lese nochmal aus Römer 3 diese Stelle, die wir auch, denke ich, alle kennen. Vers 10 folgende, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das klingt dem Humanisten als ein unerträglich hartes Urteil. Wir können es auch nur verstehen, wenn wir verstehen, dass die Maßstäbe Gottes grundlegend andere sind als die Maßstäbe der Menschen. Es gibt Menschen, die nach menschlichen Maßstäben durchaus gut sind und Gutes tun. Nur, das ist ein Problem der Scharfeinstellung. Ja? Ich sage das auch manchmal, wisst ihr, das kann sein, wir sehen hier eine Fläche und wischen da mal drüber und sagen, die ist sauber. Und dann kommen wir mit dem Mikroskop und gucken diese Fläche an und dann ist sie noch voller Bakterien. Sauber und sauber ist immer so eine Sache. Das kommt immer darauf an, wie scharf man hinguckt und wie genau man es nimmt. Und wir wissen, dass Gott einen ganz anderen Maßstab von Gut und Böse hat als wir Menschen. Und deswegen kann jemand menschlich gesehen edel und gut erscheinen und mit dem scharfen und klaren heiligen Maßstab Gottes ist er trotzdem völlig verdorben. Weil Gott den Eigensinn, die Eigensucht, den Stolz, die Ichhaftigkeit des menschlichen Wesens bereits als eine Grundsünde wertet, die alles andere verdirbt. Und jeder Mensch ist Egoist. Jeder Mensch ist Rebell. Jeder Mensch versucht, sein Eigenleben auf Kosten Gottes und ohne Gott durchzusetzen. Das ist eigentlich die Grundsünde des Menschen. Und die ist auch bei denen da, die nach menschlichen Maßstäben edel, hilfreich und gut leben wollen oder vielleicht sogar äußerlich scheinbar leben. Ja? Deswegen, es ist nichts Gutes an ihm. Der Mensch ist in Sünde verdorben. Seine Eigensucht, seine Sünde durchzieht sein ganzes Wesen. Und von daher gesehen ist die Antwort der Bibel auf diese Wesensart, die sündige Wesensart des Menschen auch, dass sie nicht verbessert werden kann, dass sie nicht reformiert werden kann, sondern sie soll durch das Kreuz Jesu Christi hingerichtet, in den Tod gebracht und beseitigt werden. Ja? Also die Bibel sagt ganz klar, dass dieser alte Mensch samt seinen sündigen Begierden mit Christus gekreuzigt und von Gott im Gericht hingerichtet wurde. Römer 6, vielleicht lesen wir da einige zentrale Abschnitte auch nochmal draus. Das ist biblische Psychologie, wenn man das in Anführungsstrichen so nehmen will. Vers 6, Römer 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, das heißt dieses ganze Sünderwesen, mitgekreuzigt worden ist. Und mitgekreuzigt heißt ja hingerichtet, getötet. Und zwar knallhart und grausam im Gericht. Ja? Also, dass man das nicht falsch versteht. Mitgekreuzigt heißt auch mit umgebracht. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, nicht mehr als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also das ist diese Grundbefindlichkeit. Gott sagt, dieses sündige Eigenleben, das werde ich niemals akzeptieren. Für den Erlösten gilt, es ist im Tod gerichtet und außer Kraft gesetzt, außer Wirksamkeit gesetzt. Und das bedeutet wiederum, dass Gott will, dass wir unser Eigenleben verleugnen. Das ist genau das, was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 16 und anderen Stellen. Wer seine Seele liebt, sein seelisches Eigenleben, hier steht übrigens das Wort Psyche, das ist eben auch bei der Psychologie, die Seelenkunde, dann auch verwendet wird. Wer dieses seelische Eigenleben liebt, der wird es verlieren. Wer dieses seelische Eigenleben verliert, der wird es gewinnen. Das heißt, wir sollen genau nicht unser seelisches Selbstleben und Eigenleben kultivieren, pflegen, hätscheln, heilen, sondern wir sollen es in den Tod geben und uns selbst verleugnen. Darin besteht die Kraft biblischer Christusnachfolge. Und das Neuwerden besteht nicht in einem Flicken und Reparieren des Alten, des Sünderwesens, sondern das biblische Neuwerden besteht darin, dass der alte Mensch in den Tod kommt, das Eigenleben in den Tod kommt und dass auf dieser Grundlage Raum ist für das Auferstehungsleben Jesu Christi in uns. Mit Christus gekreuzigt und gestorben und auferweckt zu neuem Leben, das gehört zusammen. Das heißt, ein Christ, der nicht sein Eigenleben in den Tod gibt, und als mit Christus gekreuzigt lebt, wird auch das Auferstehungsleben, die Freude, die Siegeskraft des Herrn Jesus in sehr begrenztem Maß erfahren, wenn überhaupt. Ja? Deswegen, es gibt seelische Christen, die immer hin und her geworfen sind von ihren Begierden und Bedürfnissen, die jammern, die aufbegehren, die seufzen über alles, die nicht richtig zurechtkommen mit ihrem Leben, weil sie nicht gelernt haben, ihr Eigenleben in den Tod zu geben und zu wissen, wenn es mir schlecht geht, wenn meine Wege durchkreuzt werden, dann ist es genau richtig für mich. Ja? Dann kann sich mein innerer Mensch erst richtig entfalten. Das ist natürlich knallhart, aber im Grund ist das die Einstellung, mit der gläubige Christen zu überwindern werden können. Nicht indem sie ihr seelisches Eigenleben verhätscheln und sagen, hätte mich doch mein Vater früher nur mehr beachtet und hätte ich doch nur im Beruf denn nicht so einen Lehrer gehabt, der mich immer runtergesetzt hätte oder einen Meister, dann wäre was aus mir geworden. Aber so, ja, wenn wir so denken, dann denken wir seelisch und fleischlich und kommen nicht weiter und blockieren unser geistliches Leben. Also die Bibel sagt, schau von dir weg, verleugne dich selbst, gib dein Eigenleben in den Tod und vom Vergangenen sagt die Bibel, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist ein wunderbarer therapeutischer Ansatz für Menschen, die eine schwere Jugend hatten, ja? Oder eine schwere Dinge zu überleben hatten. Das ist der biblische Ansatz. Aber nun kommt diese Vermischung von christlichem Fassade und humanistischer Psychologie und dann sagen die Leute, ja, kein Wunder geht es dir schlecht. Du wurdest verletzt. Deine Eltern haben dich falsch behandelt. Dein Lehrherr hat dich falsch behandelt. Dein Lehrer hat dich falsch behandelt. Alle haben sie dein kostbares Ego nicht genügend gepäppelt und nicht genügend geschätzt. Und deswegen bist du so verletzt. Der Einzige, der dein Ego so richtig liebt und schätzt, das ist Gott. Und jetzt wollen wir dieses Ego mal so richtig groß und stark machen. Ich sage, das ist mal ein bisschen polemisch. Wir wollen es wieder gesund machen, damit es stark wird. Und da geschieht etwas, was im Grunde der biblischen Sichtweise total entgegengeht. Und deswegen gibt es keine christliche Psychotherapie. Christliche Psychotherapie ist ein Widerspruch in sich. Das ist im Grunde heidnische Psychotherapie, die antichristlich ist, die letztlich die Menschen dazu verführt, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen und gegen Gott zu rebellieren. Ich sage das nicht umsonst, denn in diesen Konzepten der inneren Heilung geht es nicht nur darum, dass man dann seinen Eltern bitterste Vorwürfe macht. Da sind Leute schon in tiefste Depressionen gestürzt worden durch diese sogenannte Seelsorge, weil dann irgendwie ihnen eingeredet wurde, deine Mutter war praktisch etwas ganz Furchtbares und hat ganz böse an dir gehandelt, hatte die Lebensmöglichkeiten genommen. Zum Schluss ist der Mensch gar nicht mehr zurechtgekommen mit seiner Mutter, ja, obwohl das auch alles schamlos übertrieben war. Es wird also aufgewühlt und aufgedeckt an scheinbaren Defiziten. Es wird im Grunde gesagt, du hättest das Recht, ein erfülltes Leben zu haben, dass alle deine Bedürfnisse befriedigt werden. Das ist ja schon mal überhaupt nicht biblisch wahr. Aber letztlich geht es dann darum, dass der Mensch sozusagen in sich selbst, in seinem Selbstleben und seinen Ansprüchen ans Leben bestärkt wird durch diese Art von Psychotherapie. Und es wird im Grund auch gesagt, wühle drin rum, deck deine Vergangenheit auf, mach sie dir immer mehr bewusst, wobei dann auch noch Lügenelemente dazukommen. Also da werden dann auch okkulte Träume zum Beispiel mit hineingenommen. Dann wird was weiß ich was behauptet. Dein Vater hat dich immer abgelehnt, obwohl das in der Wirklichkeit gar nie gestimmt hat. Ja, aber wenn man dann so einen Traum oder eine Vision hat und dann denkt man sowas, dann kommt man erst richtig in Probleme rein. Ja? Und diese Dinge werden dann genommen, um praktisch eine Art Selbstheilung in Gang zu bringen oder eben eine von Geistesmächten gesteuerte angebliche Heilung, die aber letztlich darauf rausläuft, dass eben das Ego gestärkt wird, anstatt in den Tod zu kommen. Und hier haben wir es mit zwei unvereinbaren Grundsätzen zu tun. Entweder ich führe die Menschen auf dem biblischen Weg, dann muss ich sagen, auch das Schwere in deinem Leben war von Gott zugelassen. Ja? Gott mutet uns Nöte zu. Wir sollen vergeben. Wir sollen die Dinge hinter uns lassen. Wir sollen auf den Herrn blicken, indem wir die Fülle haben, Leben und volle Genüge. Das ist der biblische Weg. Oder aber ich sage, wühle in deiner Vergangenheit, gib allen möglichen Leuten drum um dich herum die Schuld an dem, dass es dir schlecht geht. Und dann geht es nämlich so weit, dass die Leute dann sagen, jetzt schrei mal alles los, was du gegen Gott hast an Vorwürfen. Und dann wird gesagt, vergib Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Unfassbar. Eine Unverschämtheit. Ich vergebe Gott, dass er diese oder jene Dinge zugelassen hat. Ja? Also da wird der Mensch jetzt dann auch noch über Gott gestellt. Er ist das gerechte Opfer und Gott ist der Täter. So wird es dargestellt. Ja? Und dann vergib dir selbst. Steht auch nirgends in der Bibel drin. Ja? Es werden also lauter unbiblische, widergöttliche Ratschläge gegeben, damit der Mensch angeblich von der Last seiner traumatischen Erlebnisse frei wird. Und das Problem ist interessanterweise, das war eigentlich auch klar, durch eine solche Analyse werden die Menschen noch mehr belastet. Sie werden nicht frei. Und wir haben dasselbe Problem in der christlichen Seelsorge wie in der weltlichen Psychotherapie auch, dass nämlich die Patienten zu Dauerseelsorgefällen werden durch diese Therapie. Man reißt irgendwelche Probleme auf, bauscht sie noch auf und dann macht man die Leute abhängig, sodass sie Jahr um Jahr und zwar auch im charismatischen Bereich durchaus zu Stundensätzen von 80 bis 100 Euro Therapie in Anspruch nehmen müssen und abhängig werden von einem Therapeuten, der ein Problem nach dem anderen entdeckt, um es dann scheinbar zu lösen. Dann kommt schon wieder das nächste Problem. Und die Menschen werden nicht etwa freier und glücklicher, sondern im Gegenteil, sie landen letztlich immer mehr in einer Abhängigkeit von ihrem Guru und in Verbitterung. Und ihr Glaubensleben, sofern sie überhaupt eins hatten, wird geschädigt und nimmt immer mehr ab. Kein Wunder, wenn man letztlich auch sagt, Gott ist mit Schuld und die Menschen sind alle schuld, bloß ich bin das arme, unschuldige Wesen, das eigentlich Anspruch auf alles Glück der Welt hatte und dem dieser Anspruch geraubt wurde. Ja? Also ich sage es ein bisschen scharf, aber es ist im Endeffekt so, wie es letztlich auch gelehrt wird und so, wie es letztlich auch rübergebracht wird. Ja? Selbstliebe, Selbstannahme, Heilung des Selbstbildes sind in dieser humanistisch-christlichen Psychologie ganz zentrale Begriffe. Geh jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Das sind so Rezepte aus der Praxis, ja, die man dann hört. Und das ist im Grund das genaue Gegenteil von der biblischen Sicht. Wir sollen auf Christus schauen, nicht auf uns selber. Ja? Wir sollen sehen, wie herrlich der Herr ist, nicht wie toll wir sind. Ne? Aber der Mensch dreht sich um sich selber. Er wird letztlich dann einen Punkt gebracht, wo er sagt, ich habe Anspruch auf Heilung, ich habe Anspruch auf Therapie, dass mein Ego betätschelt wird und ich bemitleidet werde und ich gesehen werde mit meinen Bedürfnissen, immer mehr gesehen werde. Es gibt keine Buße mehr. Es gibt auch nicht mehr das Vergib und lass es hinter dir, sondern im Grund wird da immer weiter drin gewühlt. Und wenn man nicht genügend von dem findet, was tatsächlich da war, dann werden durch Träume, durch Visionen und Offenbarungen zusätzliche Dinge noch hineingeheimnisst. Ja? Also auch das ist eben so ein Punkt, dass dann behauptet wird, wie gesagt, dein Vater hat dich immer abgelehnt. Das wird in keiner Weise in der Biografie sichtbar, sondern wird durch irgendeinen Traum oder eine Offenbarung dann nahegelegt. Und der Traum wird natürlich dann vom Therapeuten gedeutet. Das ist wie bei Jung auch. Ja, man geht zum großen Teil auch in der christlichen Psychologie davon aus, dass Träume eine korrektive und therapiefördernde Funktion haben, dass durch Träume praktisch wichtige Erkenntnisse für den Selbstheilungsprozess der Seele freigesetzt werden. Das ist auch schon eine falsche Annahme. Und ich sage euch eines, wenn wir anfangen, auf Träume zu achten, dann fängt der Teufel an, uns Träume zu schicken. Das ist das Geheimnis der jungschen Psychotherapie. Sobald du anfängst, die Träume zu analysieren und auf sie zu achten, kriegst du immer mehr Träume und die werden immer okkulter. So habe ich das erlebt in den 2 Jahren, ja, wo ich jungsche Psychotherapie gemacht habe damals, vor meiner Bekehrung. Und in der charismatischen inneren Heilung kommen eben noch die besonderen Irrlehren der Charismatiker mit zu dieser humanistisch-psychologischen Grundannahme dazu. Das heißt, es wird zum Beispiel auch gesagt, dass eben bestimmte seelische Verletzungen von Dämonen herrühren können oder seelische Blockaden, dass man also Befreiungsdienst machen muss, da kommen wir ja nachher noch drauf. Was eben auch ganz besonders der Fall ist, und das geht jetzt wieder direkt ins New Age hinein, dass im Grund gesagt wird, wir brauchen Offenbarungen des Geistes, um den Heilungsprozess zu fördern. Das heißt, dann beten die da in Zungen und plötzlich kriegen sie eine Vision und dann wird diese Vision genommen und gesagt, hier ist der Schlüssel für dich, das ist dein Problem. Ja? Stimmt überhaupt nicht, hat vielleicht gar nichts damit zu tun, aber man versucht diese Geisteroffenbarungen zu nehmen, um praktisch den Therapieprozess in die Tiefe zu führen oder zu beschleunigen, Dinge, die man eben nicht wissen kann, aufzudecken, auch hellseherische Dinge. Wobei das eben dann zum Teil wirklich völliger Unfug ist, ja, der da gebracht wird. Dann werden auch Gefühle losgelassen. Auch das ist ganz parallel zum New Age. Da gibt es ja diese Urschreitherapie und diese ganzen Dinge, die da eine Rolle spielten, wo man also den Menschen in angeblich verschüttete, blockierte Gefühle und vorgeburtliche und was weiß ich für Erlebnisse führen will. Und so ähnlich versucht es der Charismatiker zum Teil auch durch diese falsche Geistertherapie, wo also dann über demjenigen unter Handauflegung gebetet wird und dann erlebt er plötzlich, was weiß ich, für komische emotionale Erlebnisse, die auch wiederum völlig trügerisch sein können. Da sagt niemand, dass das ein realer Schmerz sein soll oder eine real erlebte traumatische Erfahrung, die unter diesem Geisterwirken plötzlich hochgespült wird, sondern es kann etwas total Erfundenes sein. Aber dem Menschen wird suggeriert, das hast du wirklich erlebt, diesen Schmerz hast du immer in dir verborgen und deswegen geht es dir so schlecht. Und dann fängt er an Leiden zu leiden, die gar nicht real sind, sondern die letztlich eben aus falschen Geisteroffenbarungen gespeist werden. Und dann kommen da eben auch solche Dinge wie Ruhen im Geist und so Bewusstlosigkeit und so weiter mit rein. Und dann eben, was ich auch schon gestern erwähnt habe, eine ganz spezielle Technik, die auch direkt aus dem Schamanentum und New Age kommt, nämlich die Visualisierung. Ja, ich habe das gestern schon erwähnt, das hatte ich auch mal so im New Age Handbuch gelesen, habe Gott sei Dank nie ernsthaft versucht, das damals zu machen, wo ich ungläubig war. Visualisiere deinen Geisthelfer, deinen Arzt, deinen inneren Arzt. Ja, stell dir den vor. Und dann höre drauf, was dein innerer Arzt dir sagt, wenn du krank bist. Ja, das ist so ungefähr dieses New Age-Konzept. Und genau so wird es im christlichen Bereich eben von vielen Seelsorgern eingesetzt, die dann sagen, visualisiere Jesus. Und dann höre drauf, was dieser Jesus dir sagt. Und das ist für dich Therapie, Hilfe, wie es weitergeht. Ja, und das wird dann auch mit einbezogen. Ja, was hat er denn das letzte Mal gesagt, wo du ihn visualisiert hast? Und dann wird es aufgeschrieben. Dann wird es in den Prozess sozusagen als Offenbarungserkenntnis mit hineingenommen. Aber auch bis hin zu dem, dass gesagt wird, jetzt stell dir vor, du hast eine traumatische Situation erlebt, jetzt stell dir vor, wie Jesus vor dir steht und nimmt dich in den Arm und geht mit dir durch das Ganze durch und dann bist du heil. Das sind Dinge, das kann durchaus vielleicht vorübergehend solche schwarmgeistigen Erlebnisse auch eine gewisse Erleichterung bringen, aber es ist ein okkultes Erlebnis, es ist Zauberei in Aktion. Ja? Man hat im Grund da einen Geist beschworen. Und das ist nach 5. Mose 18 Sünde, schwere Zaubereisünde. Und da wird aber gesagt, dadurch kann erst richtig Heilung geschehen. Und dann muss man eben schauen, was irgendwelche Prozesse sind, anstatt im Glauben zu sehen, dass der Herr uns geheilt hat, müssen wir schauen können, wie der Herr uns heilt und uns tröstet und was für alles. Ja, also das sind praktisch bestimmte Dinge, wird zum Teil werden also Situationen visualisiert oder eben sogar die Person, entweder Jesus oder ein Engel, als Geistheiler, und das wird dann eingesetzt im therapeutischen Prozess. Ja? Und das sind natürlich wirklich magische Techniken, die auch zu großen Gefahren führen, dass nämlich hier wirklich auch Geisteskrankheiten, psychische Störungen bis hin zur Besessenheit oder anderes auftreten können, wenn man solche Mächte, solche okkulten Techniken einsetzt. Das ist, denke ich, auch deutlich. Ja? Also viele Charismatiker aus der inneren Heilung verehren die Agnes Sanford, habe ich auch schon erwähnt. Sie verehren sie als Lehrerin im Herrn, obwohl sie eindeutig eine Jungianerin war, das heißt eine Okkultistin und Spiritistin, die in den Spuren Carl Gustav Jungs gewandelt ist. Und Jung spielt eben in der charismatischen Psychologie und Seelsorge eine große und unheilvolle Rolle verschiedenen Ebenen. Und er war ein eindeutiger Spiritist, der auch eben total okkulte Sachen gesagt hat, der Antichrist war, der eben auch deutlich einen Grund darauf gesetzt hat, dass Geisteswesen, die man über Träume erreicht, den Therapieprozess zentral steuern soll. Ja? Also die Jungsche Therapie ist im Grund der Versuch, über Träume mit solchen Geisteswesen in Kontakt zu kommen und ihre Heilungskräfte in Anspruch zu nehmen, in Anführungsstrichen. Ja? Wobei Jung zum Beispiel auch diese Irrlehre vertreten hat, wir müssen den Schatten, die sündige Seite unseres Wesens annehmen und integrieren und ausleben. Nur dann werden wir gesund. Also nicht etwa die Sünde ablegen, sondern ausleben. Ja, das hat also auch zur Jungschen Psychologie dazugehört. Ja. Und diese Agnes Sanford, die hat also zum Teil auch vertreten, dass man für Tote beten soll. Ja. Sie hat also auch Visualisierungen und auch so Astralreisen vertreten, aktive Imagination. Das war eine hochgradig okkulte Frau, und sie prägte eingestandenermaßen die wichtigsten Persönlichkeiten in der charismatischen inneren Heilungsschule. Also hier sehen wir auch ganz klar diese verderbliche Quelle dieser Dinge. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier sehen, hier sind praktisch zwei völlig unvereinbare Wege. Entweder ich gehe den biblischen Weg, dann schaue ich weg von mir, dann nehme ich schmerzhafte Erlebnisse aus Gottes Hand, dann vertraue ich, dass der Herr in seiner Auferstehungskraft mich führt, mich trägt und mich fähig macht zu leben, auch wenn ich vielleicht Schweres erlebt habe. Das ist der biblische Weg. Und der ist absolut wirksam. Ja, wenn ich den Weg gehe, dann kann aus jemand, der wirklich in großen Nöten war, ein frohes, freies Gotteskind werden, das dem Herrn von Herzen dient und nachfolgt. In dem Moment aber, wo ich anfange, mich um mich selber zu drehen, meine Verletzungen zum Mittelpunkt zu nehmen und diesen unbiblischen Weg der Therapie zu gehen, da wird mein Ego stark. Das ist zum Beispiel interessant, ich habe das, weiß jetzt nicht mehr, wer es erwähnt hat, aber in irgendeinem Zusammenhang, dass da mehrere Ehepaare da zu irgendeiner Ehepaarseelsorge, zu einer pseudochristlichen gegangen sind. Und da hat der Bruder gesagt, und zum Schluss sind alle die Frauen, die in dieser Seelsorge waren, haben sich kurze Zeit später scheiden lassen von ihren Ehemännern. Ja? Das ist dann die Frucht, wenn man sagt, dein kostbares, verletztes Ich muss im Mittelpunkt stehen, hör auf, ständig den anderen irgendwelchen Dienst zu tun, fang an, dich selber in Ernst zu nehmen und deine Interessen im Mittelpunkt zu stellen. Das ist nämlich das, was die christlichen, in Anführungsstrichen, Psychologen den Leuten raten. Ja? Und dann setzen die es in der Praxis und sagen sie, ja, was soll ich noch mit meiner Ehe? Ja? Ich habe doch das Recht, einen besseren Ehemann zu finden und so weiter. Ja? Also das ist also eine Sache, das ist eine unglaubliche Spur der Zerstörung, die durch diese moderne Psychologie auch im christlichen Bereich ausgelöst wird. Und diese Burschen werden sich einmal vor Gott verantworten müssen, wie viele Tausende von Ehescheidungen auf das Konto von sogenannten christlichen Psychotherapeuten und Beratern und Seelsorgern gehen. Das wird sich mal zeigen. Aber diese Lehre von der Tendenz her bewirkt, dass die Menschen auf eine fleischliche, sündige Weise aus ihren Problemen ausbrechen, anstatt sie mit dem Herrn Jesus wirklich geistlich zu bewältigen. Das ist eindeutig und das ist eben eine der ganz schlimmen Dinge, die eben auch da eine Rolle spielen, dass im Grund diese Therapie wegführt von dem Herrn, wegführt von der biblischen Christusnachfolge und letztlich endet sie in der Guru-Nachfolge, wo der Seelsorger die Stelle Christi einnimmt und zum Lebensführer wird, der in immer mehr Entscheidungen dann im Endeffekt gefragt werden muss. Das ist aber wie in der weltlichen Psychotherapie auch. Ja, da hat man ja auch festgestellt, dass im Grund die Psychotherapeuten, das habe ich erst vor kurzem mal gelesen, von einer weltlichen Seite, wo festgestellt wurde, die Psychotherapeuten haben sich viele Krankheitsfälle erst selber geschaffen durch die Psychotherapie, die sie dann nachher immer weiter betreuen und wo es immer schlimmer wird mit den Leuten, sie immer unselbstständiger werden. Und genau dasselbe passiert auch beim christlichen Bereich. Und letztlich wird dann der Glaube des Menschen zerrüttet. Er kann nicht mehr eigenständig dem Herrn nachfolgen, sondern er gerät eben in eine ganz üble Abhängigkeit von falschen Geistesoffenbarungen und von Gurus, die seine Seele lenken. Und diese erhoffte Heilung kommt immer mehr eigentlich in den Hintergrund und kommt immer weiter weg, anstatt dass sie näher kommt. Ja? Das ist also, weil da ein unbiblisches Mittel genommen wurde, kann es auch der Zweck, der versprochen wird, nicht erreicht werden. Aber was erreicht wird, ist, dass eine tiefgreifende geistliche und seelische Zerrüttung und Schädigung der Menschen geschieht, die diese sogenannte innere Heilung in Anspruch nehmen. Die sind hinterher kränker wie vorher. Also da Hände weg davon. Wir müssen bei dem biblischen Weg bleiben. Das ist der einzig Richtige. Der ist millionenfach bewährt. Er ist ein harter Weg. Ja? Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf sich, heißt, akzeptiere dein Todesurteil über dein Eigenleben. Vergiss dich. Das ist hart, oder? Wir wollen alle gerne gestreichelt werden und im Vordergrund stehen. Aber das ist der biblische Weg zur Gesundung. Und den kann man nur im Glauben gehen, nicht im Fühlen. Ich fühle die Nähe Jesu nicht mehr. Was soll denn das? Dann hast du dich schon längst vom Herrn entfernt. Ja? Es geht darum, dass wir im Glauben akzeptieren, der Herr ist bei uns alle Tage. Dass wir ihm nachfolgen, dann erfahren wir die Nähe. Ob wir sie spüren und fühlen, das ist doch gar nicht die Frage. Wir erfahren sie. Ja? Aber sobald man in diese Schiene verführt wird, dann gerät man abwärts. Und dann muss man sich irgendwelche charismatischen Dinge suchen, damit man dieses Gefühl bekommt. Irgendwelche falschen, trügerischen Dinge und die zerrütten den Glauben noch mehr. Und es geht immer eine Abwärtsspirale. Ja, vielleicht so viel zum Thema innere Heilung. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Ihr könnt nachher sicherlich oder heute Abend dazu noch einige Fragen stellen. Ja, im Grunde sind die Symptome bei dem zweiten Therapiekonzept, wenn ich das mal so sagen darf, ganz ähnlich wie bei dem einen.
Wollen wir jetzt 5 Minuten Pause machen?
Würde ich auch sagen. Vielleicht mal die Fenster auf. Ja, ja.
Jetzt geht es um Befreiung, bitte.
Vielleicht können wir wieder versuchen, uns zu sammeln und noch einmal auf das letzte Thema zu konzentrieren. Da geht es um den sogenannten Befreiungsdienst. Befreiungsdienst bedeutet für die Charismatiker, aber auch für Nicht-Charismatiker, die Vorstellung, dass ein Gläubiger, ein wiedergeborenes Kind Gottes, von Dämonen besessen sein könnte, Innewohnung von Dämonen erleben könnte, dass eine ganze Reihe von Problemen von wiedergeborenen Gläubigen auf die direkte Einwirkung von Dämonen zurückzuführen seien oder eben auf indirekte Dinge. Da geht es dann auch immer um Flüche und irgendwelche Belastungen von Vorfahren bis in die 4., 5. sonst was Generation, die angeblich da auch Probleme auslösen könnten im Leben eines Gläubigen. Und die Lösung ist laut den Charismatikern, dass sie einen vollmächtigen Seelsorger brauchen, der diese Bindungen wieder löst, der Dämonen austreibt, der Flüche brechen kann durch vollmächtiges Gebet, der durch verschiedene Weisen eben versucht, den scheinbar durch die Macht des Feindes gebundenen Gläubigen frei zu machen. Das ist also so das Grundprinzip, Grundvorstellung des Befreiungsdienstes. Also zunächst einmal die Gläubigen und bei vielen Charismatikern und auch vielen Nicht-Charismatikern heißt es die meisten Gläubigen, fast jeder ist in irgendeiner Weise gebunden durch den Widersacher, besetzt durch Mächte, belastet durch Flüche von Voreltern. Also je nachdem wird das Problem so weit ausgeweitet, dass also fast keiner gesund und frei ist. Ja? Bei manchen wird es auf extremere Fälle, wo tatsächliche Symptome sind, beschränkt. Aber diese Lehre hat auch die Tendenz, sich auszuweiten. Ja? Also auch bei dem, was Margis gesagt hat, Krankheiten, ja gut, ich habe auch ein paar, ich bin zwar relativ gesund, aber so ein Asthma-Dämon und so den ein oder anderen Dämon würde man bei mir auch feststellen und bei allen anderen, die hier im Raum sind, auch mindestens zwei oder drei. Ja? Also das, jede Krankheit wird hervorgerufen durch einen bösen Geist, ist eine völlig heidnische, falsche Lehre. Genauso eben geistliche Probleme, zum Beispiel Zornausbrüche, zum Beispiel Mangel an Heiligung, Rücksichtslosigkeit, irgendwelche ungute Fantasien, alles wird auf die Innewohnung von Geistern zurückgeführt. Ja? Das ist schon mal ein heidnisches, unbiblisches Weltbild und Bild vom Menschen. Also wenn ich zum Beispiel dazu neige, zornig zu sein, dann hat es nichts damit zu tun, dass da ein Dämon wäre, sondern es ist schlicht und einfach mein sündiges Ego, das sich da auswirkt. Ja? Zornausbrüche gehören zu den Ergebnissen des Fleisches nach der Bibel. Da wird nicht gesagt, das ist da ein böser Geist in dir, wenn du zornig wirst, sondern da wird gesagt, gib dein Eigenleben in den Tod, das Fleisch samt seinen Begierden und Lüsten ist die Wurzel für ein solches Fehlverhalten. Ja? Bei Krankheiten haben wir schon gesehen, dass wir im Grunde davon ausgehen müssen, Gott lässt Krankheiten im Leben der Kinder Gottes zu. Sie sind im Regelfall einfach von Gott so verordnet und wir müssen mit ihnen geistlich umgehen. Aber wir können nicht sagen, das sind Dämonen, die die Krankheit verursachen. Und ähnlich ist es eben auch mit seelsorgerlichen Problemen. Wenn jemand zum Beispiel wirklich sagt, ich habe Probleme zu beten, ich kann nicht mehr Bibel lesen, ich kann nicht mehr richtig schlafen, dann würde ich ihn nicht fragen, hast du einen Dämon, sondern würde ich mal fragen, hast du vielleicht ein Problem mit Unvergebenheit, mit Verbitterung? Gibt es irgendwelche Beziehungen, die in deinem Leben nicht geordnet sind? Das ist also die Frage der Sünde des Menschen, der Verantwortung des Menschen und nicht, dass man sagt, da ist ein Geist dran schuld. Im Grunde ist es auch wieder ein verdeckter Humanismus, dass man nämlich sagt, der Mensch wäre ja an sich gut, er würde ja alles richtig machen, nur es ist der Teufel, der ihn daran hindert, so zu werden, wie es eigentlich sein sollte. Und das Fleisch und damit die eigene menschliche Sünde wird bei dieser Sache fromm ausgeblendet. Das ist also auch eine Gefahr bei diesen Dingen. Und das Problem ist, dass wir dort, wo dann solcher Befreiungsdienst getan wird, dass wir da eben auch wieder in Abhängigkeiten kommen, in eine Abwärtsspirale, dass die Probleme nicht besser werden. Ja, man sollte ja meinen, wenn dann so ein vollmächtiger Seelsorger mal so zwei, drei Geister ausgetrieben hat, dann ist jemand gesund, stark und frei und kann seinen Weg mit dem Herrn fröhlich gehen. Aber das ist nicht so. Sondern wenn die ausgetrieben sind, dann kommen drei, vier andere dazu und so geht das immer weiter. Es gibt praktisch nicht, dass so etwas aufhört, sondern es werden immer neue Belastungen gefunden, angeblich gefunden, die auch noch gebrochen werden müssen. Nun, wir müssen uns da auch wieder fragen, was sagt denn die Bibel zu diesen ganzen Dingen? Ich möchte es auch nur ganz kurz skizzieren. Wie sieht das Verhältnis des wiedergeborenen Gläubigen, und ich gehe jetzt mal davon aus, ein echt wiedergeborener Gläubiger, aus zu dem Feind und seiner Macht? Wie gesagt, es gibt scheinbar wiedergeborene Gläubige, die nicht wirklich bekehrt sind. Das sieht natürlich ganz anders aus. Ja? Bei jedem, der auch vielleicht im christlichen Rahmen ist und nicht wiedergeboren ist, hat der Teufel natürlich eigentlich die volle Macht. Ja? Wir alle sind ja von Natur aus unter der Macht der Finsternis. Der Satan ist der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt, und wir unterstehen seiner zerstörerischen Macht und Einwirkung, bis wir uns bekehrt haben aus der Finsternis zum Licht. Und dann geschieht, und das ist eigentlich das Grundbibelwort, das wir in diesem Zusammenhang wissen müssen, Kolosser 1, 13. Kolosser 1, ich lese mal schon Vers 12. Kolosser 1, Vers 12 und 13 und 14. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also hier wird ganz klar gesagt, diejenigen, die unbekehrt sind, die nicht den Herrn als Retter und Erlöser und Herrn angenommen haben, die sind unter dem Machtbereich des Finsternis. Der Feind kann sie quälen, verführen, er kann ihnen alles Mögliche antun, weil sie selber sich letztlich in diesem Machtbereich gestellt haben und nicht herausgetreten sind durch Bekehrung zu dem Herrn Jesus. Wenn aber jemand ein wahres Kind Gottes geworden ist, dann ist er herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Der Satan hat keine Macht mehr über ihn. Er ist hineinversetzt in das Königreich des Sohnes Gottes. Und das heißt, der Herr Jesus hat die Herrschaft und die Kontrolle über sein Leben. Nicht mehr der Widersacher. Die Stellung eines solchen Kindes Gottes finden wir schon vorgeschattet bei Hiob, wo es heißt, wo der Satan sich bei Gott beschwert und sagt, wieso sollte Hiob dir nicht treu anhängen? Du hast ihn ja eingezäunt, sodass ich nicht an ihn rankomme. Ja? Gott war sein Schutz. Der Teufel konnte nicht Hiob willkürlich angreifen, wie er gerne wollte. Er musste erst Gott um Erlaubnis fragen. Ja? Und Gott hat ihm gesagt, das darfst du tun und da darfst du nicht mehr weiter tun. Ja? Und so geht es zweimal. Und deswegen sehen wir, ein Kind Gottes ist unter dem Schutz Gottes, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Er ist komplett geschützt. Wenn Gott zulässt, dass der Feind immer wieder auch mal reinfunken darf in unser Leben, dann hängt es damit zusammen, dass Gott aus erzieherischen Gründen uns bestimmte Lektionen geben will. Zum Beispiel ist es wichtig, dass wir ab und zu daran erinnert werden durch eine Anfechtung, dass wir tatsächlich laut Epheser 6 in einem geistlichen Kampf stehen, der nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten der Finsternis zu führen ist. In unserem ganzen geistlichen Dienst, ob das jetzt Zeugendienst des Evangeliums ist, dieser Lehrdienst jetzt, Gemeindeaufbaudienst, das ist alles, hat es einen Aspekt des geistlichen Kampfes. Das ist nicht alles. Es ist nicht nur geistlicher Kampf, aber es ist auch geistlicher Kampf. Und manchmal lässt Gott zu, dass uns eine Salve des Feindes als Streifschuss, nicht als Blattschuss, als Streifschuss trifft. Der Teufel kann keine Blattschüsse auf uns abgeben. Ja? Er kann uns nicht geistlich umbringen und verderben, was er liebend gerne wollte. Das darf er nicht. Aber er darf uns einen Streifschuss abgeben. Und dann werden wir wach und denken, oh, ich bin ja mitten im Gefecht, wo habe ich eigentlich meine Waffenrüstung? Ja, die tendieren wir nämlich manchmal dazu, Teile davon abzulegen. Aber das ist eine Sache. Letztlich ist es so, dass der Feind uns zwar anfechten und versuchen darf in einem gewissen eng gesetzten Rahmen, aber er kann uns nicht beherrschen, er darf uns nicht zerstören, er darf auch keine zerstörerischen Einwirkungen in unser geistliches Leben haben. Da hat jedes Kind Gottes einen natürlichen Schutz. So, das ist die Grundsituation. Nun gibt es noch eine Sondersituation, wenn wir uns verleiten lassen, uns mit der Macht des Feindes einzulassen. Zum Beispiel Akupunktur, alternative Heilverfahren. Ne? Oder aber Charismatik. Wenn ich diesem falschen Geist der Charismatik einlade, indem ich die Geistertaufe suche, Handauflegung suche, dann bekomme ich mehr Probleme, als Gott eigentlich ursprünglich für mich zugelassen hat. Ja? Einfach deshalb, weil ich sündhaft, willentlich dem Feind eine Tür öffne. Auch dann darf er mich nicht zerstören als Kind Gottes, aber er darf mehr tun, als er normalerweise tun dürfte. Ja? Also das heißt, es gibt einen normalen Spielraum, wo der Feind zum Beispiel negative Gedanken senden kann. Ja? Feurige Pfeile des Teufels sind oft aus meiner Erfahrung negative Gedanken und Gefühle, die einen richtig runterdrücken wollen, die ein Stück zwanghaft sind. Und wenn wir denen widerstehen, dann sind sie weg, dann haben wir wieder Frieden. Oder aber jemand, der menschlich plötzlich wie eine Furie gegen uns losgeht, uns falsche Anschuldigungen entgegenschleudert, in der Gemeinde uns vielleicht Intrigen und Probleme macht. Ja, das sind auch manchmal vom Feind gesteuerte Angriffe. Und denen darf ich widerstehen, da darf ich beten, dann gehen die wieder vorbei. Aber in dem Moment, wo ich mich mehr einlasse, da kann zum Beispiel passieren, ich habe das ja erwähnt, von dem einen Bruder, der plötzlich nicht mehr beten konnte, nicht mehr Bibel lesen konnte, der total beeinträchtigt war in seinem ganzen geistlichen Leben, nachdem er eine Handauflegung bei so einem Charismatiker hatte. Ja? Genauso habe ich ein ähnliches Zeugnis schon gehört von einem Christen, der bei der Akupunktur Zuflucht gesucht hat und danach nicht mehr beten konnte und nicht mehr Bibel lesen konnte richtig, und bis er Buße getan hat und sich davon wieder losgesagt hat. Ja, also solche Dinge kommen vor, dann hat es eine ganz klare Ursache, dass der Christ selber sich hat verleiten lassen, dem Feind eine Türe zu öffnen, anstatt ihm zu widerstehen an der Stelle. Aber was darüber hinausgeht, ist ganz klar, es gibt keine Besessenheit bei wiedergeborenen Gläubigen. Von der biblischen Lehre her klar, Besessenheit heißt Innewohnung von Geistern bzw. Kontrolle durch Geister. Es gibt aber sehr wohl Besessenheit bei Nicht-Wiedergeborenen, das ist klar. Ja? Also dass praktisch wie eine fremde Persönlichkeit das Steuer der Person übernimmt und er plötzlich Dinge tut, von denen er selber nicht genau weiß, was er eigentlich tut. Das gibt es nicht bei Gläubigen. Wenn jemand besessen ist, ist er nicht wiedergeboren. Wenn jemand wiedergeboren ist, ist er nicht besessen. So einfach ist es. Laut Kolosser 1,13. Ja? Ein Besessener ist wirklich noch unter der Herrschaft des Satans. Er wird gesteuert als Person von einem finsteren Geist. Das gibt es nicht für Kinder Gottes. Geht nicht. Es kann jemand beeinträchtigt werden, verführt werden, getäuscht werden von einem Geist, wenn er sich da in diesen Bereich einlässt, aber nicht beherrscht. Und von daher gesehen ist es auch natürlich völlig unbiblisch, wenn Leute sagen, wir müssen Dämonen aus Gläubige austreiben. Denn wo keine drinnen sind, kann ich auch keine austreiben. So einfach ist es. Ja? Hier geschieht letztlich ein heidnisches Menschenbild, das letztlich auch wieder in das Schamanentum hineinkommt. Ja? Denn die Schamanen machen ja solche Dinge. Es ist ja in 5. Mose 18 nicht umsonst verboten, Geister zu bannen. Das ist nichts anderes. Was diese Okkultseelsorger machen, ist Geister bannen. Und das ist eine Okkultsünde. Und nun wird gesagt, ja, aber die Apostel haben doch Dämonen ausgetrieben. Und da haben wir dasselbe wieder wie bei der Krankenheilung. Was waren die Dämonenaustreibungen der Apostel? Sie waren ein messianisches Wunderzeichen. Der Herr hat nämlich im Propheten Jesaja zum Beispiel auch verheißen, dass die Gebundenen frei werden sollen, wenn der Messias kommt. Und deswegen wurden zeichenhaft so viele okkult belastete Juden frei, als der Herr Jesus und die Apostel ihren Dienst taten. Die Gebundenen werden frei, wenn der Messias kommt. Das musste demonstriert werden. Deswegen durften diese Geister auch reden, was überhaupt nicht der Fall ist sonst. Ja? Wenn heute ein okkult gebundener Mensch frei wird, sich bekehrt, gläubig wird, dann verschwinden diese Dämonen, die in ihm vielleicht waren, ganz von alleine, still und heimlich. Da merkt kein Mensch was davon. Da gibt es keinen Pieps. Da sieht man nichts. Das passiert einfach. Und der Herr füllt das Herz aus, übernimmt die Herrschaft und derjenige ist ein anderer Mensch. Da wird nichts, da redet keiner was, wenn er sich da verabschiedet von den Geistern. Das passiert alles ganz unsichtbar. Gott hat es lediglich zugelassen, dass es in sichtbarer Weise geschieht und dass die Apostel da zeichenhaft Dämonen ausgetrieben haben, als ein Machtzeichen für das Reich Gottes und den Messias. Diese Leute waren übrigens nicht wiedergeboren und errettet, ja? Wenn ihr euch daran erinnert, der Herr Jesus warnt sie, schau her, jetzt sind diese Dämonen bei euch draußen, wenn ihr aber jetzt das Haus putzt und leer lasst und den Herrn nicht einladet, dann kommen 7 andere wieder und es wird im Nachhinein schlimmer mit euch wie vorher. Ja? Also Dämonenaustreibung hat auch nichts mit Erlösung und Wiedergeburt zu tun. Das war ein Kraftzeichen wie eine körperliche Heilung. Die körperlich Geheilten waren auch nicht gerettet, sofern sie nicht an den Herrn Jesus persönlich geglaubt haben. Da sind manche von ihrer körperlichen Krankheit frei geworden und sind hinterher in ihren Sünden gestorben in Israel, ganz klar. Ja? Und auch hier bei dieser Dämonenaustreibung, ja, das war ein Zeichen, ein messianisches Zeichen in der Apostelzeit. Es ist aber in keiner Weise gesagt, dass Gläubige heute Dämonen austreiben sollten. Abgesehen davon, es hat natürlich kein Apostel je irgendeinen Dämon aus einem Gläubigen ausgetrieben, sondern diese Zeichen geschahen wie die Heilungszeichen, alle ausnahmslos an Ungläubigen. Die Zeichen sind nämlich für die Ungläubigen. Die Gläubigen haben das Wort, die brauchen keine Zeichen. Also hier müssen wir aufpassen. Wir können den Befreiungsdienst niemals rechtfertigen mit einem Hinweis auf die Apostel. Die haben Zeichen getan in einer heilsgeschichtlich begrenzten Zeit an Ungläubigen. Beim Befreiungsdienst geht es zu 90% um Gläubige, die angeblich dieser Prozedur unterworfen werden sollen. Und hier gilt von der biblischen Lehre, gibt es dieses Problem gar nicht und die Lösung, die man da versucht, ist unbiblisch, ist sündhaft. Ich kann nicht einfach ohne diesen göttlichen Auftrag Geister der Finsternis ansprechen und versuchen, sie rauszuwerfen. Wenn ich es bei einem Ungläubigen versuchen wollte, wäre das Unsinn und Vermessenheit. Der ist ja noch unter der Macht des Teufels. Ja, der hat sich ja gar noch nicht bekehrt. Wieso sollten da die Dämonen rausgehen? Es ist auch völlig unsinnig zu sagen, ja, wenn dann nicht die Dämonen ausgetrieben werden, dann bekehren sich die Leute nicht. Das stimmt schon von der Erfahrung her nicht. Und die Bibel zeigt einfach, dass das Wort Gottes die Kraft hat, auch verfinsterte Menschen, jeder Mensch ist von Natur aus verfinstert am Herzen, verfinsterte Herzen zu erleuchten und ihnen Christus groß zu machen, dass sie sich bekehren können. Das ist eh eine Wirkung des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes bei jedem Menschen, der zunächst mal unter der Macht Satans ist. Da sind Besessene nicht ausgenommen. Sie müssen genauso das Wort des Evangeliums hören und sich bekehren und dann müssen die Geister von selber weichen und der Geist Gottes zieht ein. Und deswegen ist also der Befreiungsdienst in Anführungsstrichen in keiner Ebene für keine Zielgruppe biblisch erlaubt und zulässig oder gar vorgeschrieben vom Neuen Testament. Der Herr selber ist es, der die Befreiung bei der Errettung vollbringt. Vielleicht nochmal etwas auch zu dieser vollkommenen Erlösung des Herrn Jesus. Und das ist ja etwas Teuflisches an diesen ganzen Lehren, dass sie die vollkommene Errettung und Erlösung durch den Messias, durch den Herrn Jesus Christus in Frage stellen. Genau wie bei der Geistertaufe, da wird gesagt, ja, du hast Christus, aber du hast den Geist noch nicht. Ja? Und jetzt sagen sie, ja, du hast Christus, aber du bist noch voller Dämonen. Du bist noch nicht frei. Dabei sagt der Herr, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Ja, aber da müssen wir erst noch Seelsorge betreiben. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wenn ich den Herrn habe, bin ich wirklich frei. Und zwar auch frei von allen Belastungen von Voreltern. Das ist eine Lügenlehre, eine falsche Lehre, dass wiedergeborene Gläubige von solchen Belastungen noch betroffen sein können. Die Belastungen existieren durchaus real bei den Ungläubigen. Ist klar, wenn der Großvater Zauberei betrieben hat, dann hat unter Umständen noch der Enkel eine okkulte Belastung, mediale Fähigkeit. Aber in dem Moment, wo er sich bekehrt, wird diese ganze Schuld gereinigt und er wird erlöst auch von diesen Dingen. 1. Petrus 1 heißt es, wir sind durch das kostbare Blut des Christus erlöst von dem nichtigen Wandel der Voreltern. Das heißt, die Dinge sind durch das Blut Christi weggetilgt. Und dann wird gesagt, ja, aber der Fluch des Gesetzes, 2. Mose 20, die Vorfahren, drittes, viertes Glied. Ja, bei denen, die Gott hassen. Stimmt es ja. Nur, was ist denn mit dem Fluch des Gesetzes? Galaterbrief sagt, Christus hat für uns den Fluch des Gesetzes getragen. Wir sind frei von diesem Fluch, genau auch von diesem Fluch. Frei. Das heißt, es gibt keine Belastung ins dritte und vierte Glied. Ich muss nicht fragen, hat vielleicht meine Ur-Ur-Urgroßmutter väterlicherseits mal Spiritismus betrieben? Das brauche ich nicht. Das betrifft mich als Christ gar nicht. Das ist die biblische Wahrheit. Etwas anderes, diese Irrlehre des Befreiungsdienstes bringt die Leute in eine totale Gebundenheit. Wer weiß denn schon, was eure Großeltern und Urgroßeltern alles getrieben haben? Ne? So Heiden betreiben manches in ihrem Aberglauben. Ja? Und dann haben sie vielleicht 15 verschiedene Sachen gemacht. Zwei hat man durch Offenbarungen rausgekriegt, zwei vielleicht weiß man noch. Und die anderen 11, was ist mit denen? Die sind ja immer noch da, ich bin ja immer noch gebunden. Ja, dann muss ich einen begabten Seelsorger auftreiben und der befragt vielleicht die Geister sogar, was noch gewesen ist. Und da kriegt er natürlich, was kriegt er da? Lüge. Lauter Lügengeschichten, denn der Satan ist ja der Lügner von Anfang an. Der sagt doch nicht die Wahrheit. Wenn ich einen Geist befrage, dann kriege ich nur lauter Lügen aufgetischt. Oder jemanden, der Visionen und Offenbarungen hat, und es ist dasselbe, ja? Lüge aus dem Jenseits. Also das heißt, und sonst bin ich immer in der Frage, ja, es könnte ja immer noch eine Bindung da sein, die nicht gelöst ist. Ja? Das ist völlig unbiblisch und völlig unsinnig und es ist im Grunde eine raffinierte Art, wie der Satan den Leuten diese einfache Wahrheit raubt. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Und zwar bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Diese vollkommene Erlösung in Christus gibt auch eine grundsätzlich vollkommene Befreiung von der Macht des Satans, von irgendwelchen Einwirkungen. Ja? Bis auf das, was Gott aus erzieherischen Gründen zulässt. Und es hat immer eine Grenze vor dem wirklich Zerstörerischen. So, und dann ist der Punkt eben der, wenn jetzt diese biblische Wahrheit missachtet wird, wenn die Rettung, dieses vollkommene Werk des Herrn klein gemacht wird, reduziert wird durch scheinbar fromme, heilige Lehren. Und es geht, wie gesagt, auch im nicht-charismatischen Bereich. Emil Krämer, völlig geöffnete Augen, ja, das kennen vielleicht manche. Das ist ein Werk, was ganz viel Elend und Not ausgelöst hat, was in vielen Leuten dämonische Bindungen erzeugt hat, statt welche wegzulösen. Und da gibt es ähnliche Dinge eben von Leuten, die manches biblisch richtig lehren und dann aber an diesem Punkt dem Feind auf den Leim gegangen sind. Und was passiert, wenn nun dieser Befreiungsdienst geübt wird gegen das Zeugnis der biblischen Wahrheit? Es gibt vielleicht da einen Christen, der hat Probleme, was weiß ich, Heilsgewissheit, Zornausbrüche, irgendwelche Dinge. Und nun wird gesagt, das ist eine Bindung. Nun müssen wir hier eingreifen, Befreiungsseelsorge machen. Im Grund werden dort Geister angerufen. Und dadurch entsteht oft erst eine okkulte Bindung. Denn der Seelsorger, der angebliche Befreiungsseelsorger, begeht Spiritismus, spricht Geister an, bannt Geister, beruft Geister, beschwört sie womöglich, befragt sie womöglich, was dann auch noch Medium ist. Ja, also eine nach der anderen von den Sünden von 5. Mose 18. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass derjenige, der sich dieser sogenannten Seelsorge unterziehen will, ebenfalls in Sünde gerät. Er ist auch einverstanden, sich an die Geisterwelt zu wenden. Und sehr oft ist es so, dass sich die Manifestationen erst dann einsetzen, wenn dieser erste sogenannte Befreiungsdienst passiert ist, beziehungsweise sehr oft wird es schlimmer mit jeder Sitzung, mit jedem Mal, wo man da versucht auszutreiben und zu lösen und in die Finsternis hineinzusprechen, werden die Dinge schlimmer bei demjenigen, der da betroffen ist. Ja? Und das ist ganz logisch, weil man ruft die Geister erst herbei und man begibt sich in den Bereich des heidnischen Aberglaubens. Und das ist Sünde. Und es gibt dem Feind Rechte. Das gibt dem Feind Rechte, sich zu manifestieren Und es passiert dann eben regelmäßig, dass die Geister immer frecher werden und sich immer mehr und lauter und deutlicher manifestieren, sodass der Betroffene natürlich meint, ja natürlich, jetzt weiß ich es ja wirklich, dass ich besessen bin, weil da fangen jetzt ja plötzlich die Geister auch noch an, sich da zu äußern. Ja? Aber das Ganze ist erst entstanden durch den Aberglauben des Seelsorgers und desjenigen, der diese Art von Seelsorge sucht. Ja? Das heißt, hier kommt man in den Einflussbereich der Finsternis rein. Ob charismatisch oder nicht charismatisch, ist da völlig egal. Es ist beides mal dasselbe sündhafte Grenzüberschreitung. In einem Bereich, wo die Bibel sagt, Finger weg. Wir sollen nicht mit Geistern reden, wir sollen sie nicht anreden. Wir haben es mit dem Herrn Jesus zu tun und er ist unser Alles. Er ist unser Befreier. Wir brauchen nicht uns mit dem Feind zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus beschäftigt sich mit dem Widersacher. Ja? Das ist ganz wichtig, so diese Dinge klar kriegen. Und was dann eben passiert, ist, dass dann eben Besessenheitsphänomene oder so ähnliche Phänomene erst überhaupt richtig entstehen, wenn solche Prozesse der Seelsorge beginnen. Und dann kommt eine gewisse Eigenlogik. Entweder versucht der Seelsorger durch reine Befragung rauszufinden, was für Geister da im Spiel sein sollten. Aber in den meisten Fällen muss er letztlich auf irgendwelche Offenbarungen sich stützen. Das heißt, er muss diese Geister selber befragen oder er muss eben in der Charismatik durch seinen Schwarmgeist Visionen herbeirufen, Träume, Offenbarungen, die ihm zeigen, zum Beispiel will man dann den Namen wissen, ja, und das muss dann auch offenbart werden, ja. Und dann kommt man letztlich in einen Spiritismus rein, wo immer mehr man abhängig wird von diesen Geistern. Man will sie austreiben und in Wirklichkeit treibt man sie ein. Und das führt dazu, dass letztlich dann auch das geistliche Leben des Betroffenen, der jetzt die Seelsorge sucht, immer mehr zerrüttet wird. Wie gesagt, die Logik sagt, und das ist auch der Trick des Teufels, da kommt immer ein Geist nach dem anderen, ne? Letztlich eine Legion. Ne? Also man hat den Geist des Geizes ausgetrieben und den Geist des Zornes ausgetrieben, dann meldet sich der Geist des Ärgers und der Geist der Unvergebenheit und was nicht alles. Und so geht es immer weiter. Wir haben das erlebt, also auch in der Charismatik, dass da eine krebskranke Frau zum Beispiel in die Mangel genommen wurde. Das war also furchtbar und beschämend. Eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern, vielleicht Mitte 30, die an Krebs erkrankt war und die sich eigentlich hätte auf ihren Tod vorbereiten müssen. Und die Charismatiker haben gesagt, du wirst nicht sterben, du wirst leben, der Herr hat es gesagt. Und dann fing also an, ja, die Ursache für die Krankheit sind dämonische Belastungen. Und dann wurde bei dieser Frau in einer Sitzung nach der anderen irgendwelche Sachen da an Geister ausgetrieben, Flüche gebrochen, Vorfahren, Voreltern, was weiß ich, in welches Glied hinein. Und die Frau, der wurde es immer blümeranter und es ging ja auch immer schlechter. Und irgendwann hat sie alles abgebrochen, hat sich völlig von der Gemeinde zurückgezogen und einige Zeit darauf ist sie gestorben. Und diese ganzen Austreibereien waren im Grunde eine einzige Quälerei und ein großer Theaterdonner. Ein anderes Beispiel, was ich auch erlebt habe, ist, dass da so ein Gast bei uns in der charismatischen Gemeinde aus einem Mitglied den Geist des Rauchens austreiben wollte. Der war halt Kettenraucher, ja. Und dann wurde da gemacht und getan. Dann lag der da auf dem Boden und hat gehustet und der Austreiber hat gesagt, er kommt raus, weiter beten. Und dann ging ein Theater los und zum Schluss wurde gejubelt, er ist frei. Das Dumme war nur, am nächsten Sonntag war ich also da als Türsteher engagiert und habe da dann plötzlich beobachtet, wie dieser befreite Mann, bevor er in den Gottesdienst kam, noch schnell seine Zigarette auf den Boden geschmissen hat und mit dem Fuß ausgetreten hat. So sah die tolle Befreiung von dem Geist des Rauchens aus. Ja, der war einfach ein Sünder. Ja, der hat seinen Begierden gefrönt und da hat das ganze Austreiben nichts genutzt. Der hat halt weiter seinen Begierden gefrönt. Ja, also das ist unbiblisch und die Früchte können nur böse Früchte sein, wenn man solche Dinge macht. Im schlimmsten Fall eben enden solche Menschen in der Psychiatrie. Ja? Sie sind zerrüttet, sie wissen nicht mehr ein und aus, sie haben den Glaubensblick auf den Herrn immer mehr verloren, sie denken, sie sind die Opfer von was weiß ich wie vielen Geistern Und in Wirklichkeit merken sie gar nicht mehr, dass sie selber verantwortlich sind für ihr geistliches Leben, dass sie Buße tun müssen. Wenn sie Ärger haben, dann sagt er, ja, es kommt über mich, es muss ja ein Geist sein, wer betet mich jetzt frei? Anstatt zu sagen, hier, tu Buße, ja, über deine Reizbarkeit, über deine Ich-Haftigkeit. Zorn ist eine Sünde, das ist nicht das Ergebnis von einer dämonischen Belastung. Ne? Und diese Dinge führen letztlich dazu, dass das geistliche Leben schwer beeinträchtigt wird, wenn es nicht sogar zerstört wird durch solche angeblichen Therapien und Befreiungsstrategien. Aber auch bei denen, die solche Befreiungsseelsorge praktizieren, geschieht eine okkulte Belastung, auch ein Stück eine Verblendung, eine geistliche Einflussnahme von Mächten der Finsternis. Und das bleibt auch nicht ohne schlechte Folgen für die Leute, die solche Befreiungsseelsorge selber praktizieren. Auch da gilt es dann, Buße zu tun und sich von diesen unbiblischen Praktiken wirklich zu lösen, damit man wieder in ein gesundes geistliches Fahrwasser kommt. Letztlich ist es so, dass da auch wieder dem Feind eine falsche Ehre gegeben wird. Es dreht sich alles um den Feind und um seine Macht und um seine verschiedenen Schliche. Und der Gläubige wird immer mehr dahin geführt, sich mit dem Feind zu beschäftigen, statt mit Christus. Und genauso ist es eben wieder wie bei der anderen humanistischen Strategie so, letztlich geschieht eine zunehmende Abhängigkeit von Seelsorge. Und es gibt auch einen Reisetourismus. Ja, der Bruder hat mich nicht freibeten können, der Bruder hat mich auch nicht freibeten können, aber da gibt es noch einen ganz vollmächtigen Bruder, dann fahre ich mal die 800 Kilometer und dann dort werde ich dann wirklich frei. Ja? Auch das wieder, wenn der Herr Jesus frei macht, was braucht er denn da einen vollmächtigen Bruder? Was soll denn das? Ja? Ich kann zum Herrn kommen, der Herr macht mich frei, der Bruder kann mich nicht frei machen. Versteht ihr? Das ist eine Irreführung, die letztlich auch vom Herrn Jesus wegführt, wo Menschen in den Vordergrund kommen. Und natürlich, der Teufel betrügt auch die Seelsorger. Wisst ihr, das ist dem Feind natürlich eine Freude, dann sagen die Geister, bei den anderen mussten wir nicht ausfahren, aber bei dir müssen wir ausfahren. Und sofort wächst der Seelsorger innerlich um 2 Zentimeter und denkt, oh, ich bin besonders vollmächtig. Und das stützen die auch noch. Ja? Und ich weiß zum Beispiel bei Blumhardt, wenn er das mal studiert, Blumhardt ist ja das Paradebeispiel, das wird immer ganz fromm dargestellt, der Seelsorger Blumhardt, der die Gottliebe in Titus freigebetet hat. Dieser Mann ist durch diese ganze unglückliche Sache in tiefsten Spiritismus gekommen. Blumhardt wurde übrigens auch gesagt, wenn du das und das sagst, dann müssen wir rausgehen. Wenn du das nicht sagst, dann müssen wir nicht rausgehen. Und das hat er noch geglaubt. Ja? Wobei die Geister ja belügen, das ist ja ganz klar eigentlich. Und letztlich kam er an den Punkt, wo er geglaubt hat, dass also auch Tote noch versöhnt werden können. Und er hat in einer Kapelle den toten Geistern gepredigt, das Evangelium angeblich gepredigt und hat für sie gebetet, dass sie doch frei werden sollen. Das war das Ende. Das war im Grund frommer Spiritismus und Katholizismus, weil er den Offenbarungen dieser Geister Glauben geschenkt hat. Ja. Und das ist überhaupt nicht ein Sieg des Herrn Jesus gewesen, diese ganze Sache, sondern im Grund ein großer Schaden für das Reich Gottes und Theater. Und ich bin überzeugt, die Gottliebe in Titus war nie im Leben bekehrt. Frommer Betrug, frommer Spiritismus. War übrigens im Pietismus öfters so. Ja. Jung Stilling und Oettinger, wenn ich es richtig weiß, sind zum Beispiel auch bekannt dafür gewesen, dass sie Geisterehen mit ihren verstorbenen Gattinnen geführt haben. Ja? Also mit denen noch lebhafte Kommunikation getrieben haben, ja? Was auch wieder 5. Mose 18 ist. Also wir müssen da aufpassen. Die Dinge tarnen sich fromm, aber in Wirklichkeit ist es handfeste Sünde und es schadet sowohl denen, die da Heilung suchen, Befreiung suchen, als auch denen, die sich auf solche Befreiungspraktiken einlassen. Soweit mal einfach vielleicht der Vortrag. Ich denke, da sind sicher noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Einzelfragen zu beantworten.